Sie hören SBS German.
Die Coronavirus-Tracing-App COVID-Safe Australien hat sie am Sonntag eingeführt. Die App verfolgt zurück, mit welchen Personen ein mit COVID-19 infizierter Kontakt hatte. Diese können dann alarmiert und nötigenfalls auf das Virus getestet werden. Eine geniale Idee, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Eine ähnliche App wird seit Wochen auch in Deutschland diskutiert, der dortige Starttermin ist aber noch offen. Unter anderem, weil viele Deutsche befürchten, dass mit der App, die möglicherweise Leben rettet, der persönliche Datenschutz verletzt wird. Wie berechtigt ist diese Sorge? Wird sie von australischen Datenschutzexperten geteilt? Ich sprach darüber mit meinem SBS-Kollegen Adrian Plitzko. Erste Frage, eine Gewissensfrage schon fast. Was soll ich tun, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich die COVID-Safe-App auf mein Handy herunterladen und installieren soll?
Viele Leute haben sich darüber den Kopf zerbrochen. So hat zum Beispiel die australische Tech-Community die letzten 24 Stunden damit verbracht, die COVID-Safe-App zurückzuentwickeln, um zu sehen, wie sie funktioniert und ob es etwas zu befürchten gibt. Bundesgesundheitsminister Greg Hunt hatte zwar zuvor versprochen, den vollständigen sogenannten Quellcode zu veröffentlichen, mit dem unabhängige Experten etwaige Probleme finden und Lösungen anbieten können. Das ist aber noch nicht geschehen. Und deshalb haben australische Softwareentwickler begonnen, die App zurückzuentwickeln und die Ergebnisse in den sozialen Medien zu teilen. Das Urteil: Die App funktioniert wie erwartet. Die Daten sind sicher im Handy gespeichert und sie zeichnet nur Signale von anderen Handys auf, die die App ebenfalls installiert haben. Die Datensätze werden nach 21 Tagen automatisch gelöscht und nur dann an die Gesundheitsbehörden weitergegeben, wenn der Benutzer die Erlaubnis dazu erteilt. Und was auch wichtig ist, die App zeichnet nicht den Standort eines Benutzers auf.
Interessant. Die App ist jetzt seit über 48 Stunden live, Adrian. Wurden schon irgendwelche Probleme entdeckt?
Ja, Christian, schon einige potenzielle Probleme. Zum Beispiel muss die App geöffnet sein und aktiv bleiben, damit sie richtig funktioniert. Andere Apps können gleichzeitig bedient werden, doch COVID-Safe muss im Hintergrund aktiv bleiben, wenn man unterwegs ist. Einige Experten haben Bedenken geäußert, dass COVID-Safe unter bestimmten Umständen in iPhones zum Beispiel möglicherweise nicht aktiv bleibt. Wenn ein iPhone also in den Energiesparmodus wechselt oder wenn zu viele verschiedene Apps Bluetooth verwenden, funktioniert COVID-Safe möglicherweise nicht mehr. Es ist an dieser Stelle auch schwierig zu sagen, ob die App die Batterie zusätzlich belastet, aber Näheres wird man in den kommenden Tagen erfahren.
Technische Ungereimtheiten also, die sicher noch behoben werden können. Aber was sagen Sicherheitsexperten zum kritischen Punkt Datenschutz? Ist dieser gewährleistet?
Lass mich hier zum Beispiel Professor Dali Kafa von der Abteilung Cybersecurity an der Macquarie Universität zitieren. Er skizziert eine Reihe von Datenschutzbedenken. Das Hauptproblem ist, dass die von der App gesammelten Daten auf einen zentralen Server hochgeladen werden. Das bedeutet, dass jeder, der Zugriff auf den zentralen Server hat, auch Zugriff auf eine große Menge an Daten hat. Hackt jemand diesen Server oder erlaubt sich einen böswilligen Zugriff, stehen ihm eine Fülle von Informationen zur Verfügung. Andere Datenschutzexperten brachten Bedenken darüber an, was für Daten die App aufzeichnet und weitergibt. Zum Beispiel speichert sie die Marke und das Modell der einzelnen Handys und Geräte, auf die sie stößt. Diese Daten mögen harmlos erscheinen, doch die exakte Aufzeichnung des Handymodells könnte äußerst aufschlussreiche Informationen über den Besitzer liefern. Zum Beispiel nehmen wir an, eine Person möchte wissen, ob eine andere Person, auf deren Telefon sie Zugriff hat, eine bestimmte gegenseitige Bekanntschaft besucht hat. Sie könnte die Protokolle von COVID-Safe lesen und somit sehen, ob die aufgezeichneten Handymodelle ihrer Hypothese entsprechen. Es ist zwar kein nützliches Werkzeug, um eine bestimmte Person zu identifizieren, aber es hilft sehr wohl, seine Theorie, diese eine bestimmte Person getroffen zu haben, entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Professor Kaffer ist auch darüber besorgt, dass die zentrale Behörde möglicherweise mehr Informationen erhält, als sich ein Benutzer bewusst ist. Hat sich zum Beispiel Person A mit dem Virus infiziert und zur Weitergabe der Daten eingewilligt, kann die Behörde sehen, dass Person A kürzlich mit Person B und C zusammen war. B und C jedoch haben nicht unbedingt Kenntnis davon, dass diese Informationen weitergegeben wurden. Solche Informationen sind für viele Menschen nicht wirklich sensibel, für andere jedoch möglicherweise sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn sich zwei Politiker aus zwei unterschiedlichen Parteien treffen oder ein Treffen zwischen Journalisten und Politikern.
Genau, das war ja auch der große Streitpunkt in Deutschland, dass Daten also weitergegeben werden. Aber ich glaube, inzwischen hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn darauf eingelassen, eine dezentralisierte Tracing-App entwickeln zu lassen. Eine App also, bei der die Daten auf dem Handy selbst gespeichert werden. Adrian, wäre das hier in Australien nicht auch möglich gewesen?
Hier in Australien war es in erster Linie wichtig, dass man möglichst schnell eine Tracing-App einführen kann. Und deshalb hat sich die Regierung eines Modells, das bereits in Singapur existiert, bedient. Datenschutzexperten stimmen überein, dass es möglich ist, eine App zu entwickeln, die keine Informationen an eine zentrale Behörde weitergibt. Bis diese Änderungen nicht vorgenommen werden, sagt Professor Kafa, werde er die App nicht installieren. Er wünscht sich hier etwas mehr Transparenz hinsichtlich der technischen und rechtlichen Aspekte.
Unter dem Strich, soll ich nun die Covid-Safe-App auf mein Handy laden und installieren oder nicht?
Ja, zu dieser Frage gibt es die folgende Antwort. Die Covid-Safe-App wurde aus einem einzigen Grund eiligst entwickelt. Wir befinden uns mitten in einer Pandemie. Wenn wir uns von Maßnahmen und Einschränkungen möglichst wieder befreien wollen, ist es entscheidend, jemanden, der einem neuen Infektionsfall ausgesetzt war, schnell zu identifizieren. Wenn genügend Benutzer diese App herunterladen und richtig anwenden, ist es möglich, dass sie wirklich hilfreich ist. Damit die App jedoch effektiv ist, müssen laut Regierung mindestens 40% der Australier sie nutzen, wenn nicht sogar mehr. Das sind fast 10 Millionen Menschen. Am vergangenen Montag waren es knapp 2 Millionen, die die App heruntergeladen haben. Ob du die App nutzen willst oder nicht, hängt davon ab, was Datenschutz für dich bedeutet. Wie Professor Kafer betonte, ist das eine persönliche Angelegenheit. Was ihn in dieser Art von Debatte am meisten frustriert, ist das Dilemma zwischen, soll ich Menschen helfen und meiner Privatsphäre. Man sollte nicht urteilen müssen, dass Menschen, denen die Privatsphäre am Herzen liegt, egoistisch sind, während andere in Ordnung sind. Trotz alledem, und ihrer Meinung sind viele Experten, grundsätzlich würde man bei einem zentralisierten Speicher, der Informationen für soziale Diagramme sammelt und noch auf rechtliche und technische Korrekturen angewiesen ist, zur Vorsicht raten. Und diese Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit sind auch sehr wichtig, deshalb ist deine Frage eine schwierige Frage?
Ja, eine schwierige Frage. Vielen Dank, Adrian Plitzko, für diese Einschätzungen. Und vielleicht noch zwei Hinweise für Sie zu Hause. Sie erleichtern Ihnen vielleicht die Entscheidfindung, nämlich erstens, die Covid-Safe-App wird laufend aktualisiert und verbessert. Und zweitens, mehr als 3 Millionen Australier haben die App inzwischen heruntergeladen. 3 Millionen. Weitere Infos und den Link zur App gibt's auf unserer Webseite. Das ist sbs.com.au/German und dort auf Coronavirus klicken. sbs.com.au/German und dann Coronavirus.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.